Die heutige Lesung steht bei Matthäus Kapitel 13 und ich lese die Verse 24 bis 43. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sagte: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zum Hausvater und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Er sagte zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er aber sagte: Nein, damit ihr nicht gleichzeitig den Weizen mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sagte: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es das größte unter den Kräutern und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. All das redete Jesus in Gleichnissen zur Menschenmenge, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt wurde, der da spricht: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Da entließ Jesus die Menschenmenge und kam ins Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sagten: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete ihnen: Der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Der Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und im Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt geschehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle, die Anstoß erregen und die Unrecht tun, sammeln und werden sie in den Feuertopf werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wort des lebendigen Gottes.
Ist dir Gottes Reich ein Anliegen, wofür du dich einsetzt? Das Reich Gottes steht im Zentrum der Botschaft von Jesus. Welche Rolle spielt es in deinem Leben, der du Nachfolger von Jesus bist? Vielleicht fragst du dich, was man für Gottes Reich tun kann. Man kann zum Beispiel für dieses Reich beten. Im Vater unser heißt es ja bekanntlich: Dein Reich komme. So zu beten, wie Jesus uns gelehrt hat, das tun wir gewöhnlicherweise immer mal wieder im Gottesdienst nach den Worten Jesu aus dem Matthäusevangelium. Aber was beten wir da eigentlich konkret? Dein Reich komme. Wofür betest du da konkret? Vielleicht in deiner persönlichen Gebetszeit. Für Gottes Reich zu beten, das heißt zu erwarten, dass etwas passieren soll. Was erwarten wir? Was erwartest du? Ich denke, unser Gebetsleben, das wird tiefer, das wird bereichert, wenn wir das Kommen von Gottes Reich wirklich verstehen. Und zu diesem Verständnis führt uns Jesus in Matthäus 13. Das Kommen des Himmelreichs ist tatsächlich erklärungsbedürftig. Das war es für die Jünger damals Das ist es vielleicht auch für uns heute. Erklärungsbedürftig war es für die Jünger, gerade weil sie Erwartungen an dieses Reich hatten. Und darauf möchte ich zunächst etwas eingehen, damit wir unseren Text und unser Thema besser verstehen. Es gab unter den Juden eine Erwartung, eine Hoffnung auf das Kommen von Gottes Reiches. Und zusammengefasst bestand die darin, Gott würde kommen und seine gerechte Herrschaft in der Welt aufrichten. Und er würde dies tun, indem er die Bösen richten würde und den Gerechten Erlösung und Frieden bringt. Und diese Hoffnung, die ist biblisch. Die ist biblisch, die finden wir in den Propheten. Und wir müssen dazu gar nicht in das Alte Testament gehen. Nehmen wir einfach den letzten Propheten, Johannes den Täufer. Wenn ihr die Bibeln vor euch habt, dann schlagt doch einfach mal ein paar Seiten zurück im Matthäus-Evangelium zu Kapitel 3. Das ist die Seite 955 in unseren Gemeindebibeln, Kapitel 3. Dort in Vers 2 lesen wir, worin die zentrale Botschaft von Johannes dem Täufer bestand, was er verkündigte. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Unter Johannes Zuhörern fanden sich auch einige Pharisäer, die zu seinen Taufen gekommen waren. Und als Johannes sie sah, fordert er sie in allem Ernst auf, wirklich umzukehren. Er warnte sie vor dem nahenden Gericht des Messias, der nach ihm kommen würde. Gehen wir in Kapitel 3 einfach mal ein paar Verse weiter zu Vers 12. Dort heißt es, und er, damit ist der Messias gemeint, und er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne gründlich fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Mit anderen Worten, wenn der Messias kommt, wird er was tun. Er wird die Unbußfertigen von den Bußfertigen scheiden. Er wird die Ungerechten bestrafen und die Gerechten zu sich holen. Dass mit dem Kommen von Gottes Reich auch das Gericht bevorsteht, das ist eine Erwartung unter den Juden, die offenbar auch Johannes der Täufer teilt. Und Johannes sieht, dass die Zeit dafür nun gekommen ist. Das ist das Umfeld, in dem Jesus begann, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Jesus verkündigte, dass Gottes Reich mit ihm gekommen ist. Es ist nicht mehr nur nahe, wie Johannes verkündet hatte, es ist da. Das sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 28. Da sagt er, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesu Wirken, seine Wunder, sie stehen dafür, sie sind Zeichen, dass Gottes Reich da ist. Was ist aber mit dem Gericht über die Gottlosen? Johannes der Täufer befindet sich mittlerweile im Gefängnis. Ihm ging es wie viele Propheten Gottes vor ihm. Wo blieb der sichtbare Triumph von Gottes Volk? Konnte das Königreich, von dem die Propheten sprachen, schon wirklich mit Jesus da sein? Nicht wenige Menschen haderten mit Jesus, genau auch aus diesem Grund. Und auch seine Jünger wären vor solchen Zweifeln bestimmt nicht immun gewesen. Und daher musste Jesus ihnen irgendwann erklären, wie es sein kann, dass Gottes Reich in ihm und in seiner Verkündigung bereits gegenwärtig war. Und genau das macht Jesus in Matthäus 13. Er erklärt seinen Jüngern in diesen Gleichnissen, wie dieses von Gott lang angekündigte Reich auf die Erde kommt. Und die Antwort von Jesus lautet: Das Himmelreich kommt in zwei Phasen. Das Himmelreich kommt in zwei Phasen. Es kommt zunächst als eine Saat, die gestreut wird. Sie wird gestreut, bis überall auf dem Acker Samen liegt. Das ist die Zeit der Aussaat und des Wachstums. Wenn die Saat gewachsen ist, tritt das Himmelreich in die zweite Phase. Das ist die Erntezeit. Jetzt findet die Trennung statt. Das Unkraut wird verbrannt und die gute Saat wird eingefahren. Zwei Phasen. Deshalb kommt der Messias auch zweimal. Er kommt zunächst als Sämann, der die Saat verteilt, also das Evangelium vom Reich verkündet. Und dann kommt der Messias noch einmal zur Zeit der Ernte, am Ende der Welt, um die gute Saat, die Frucht gebracht hat, das sind die Kinder Gottes, in seine Gegenwart zu holen, die Gottlosen zu richten. Ja, Gott wird sein Reich in Macht und Herrlichkeit aufrichten, so wie es die Propheten vorausgesehen haben. Aber was die Propheten vorausgesehen haben, das ist das glückliche Ende, dieses vollendete Reich. Sie schauen auf das Ende der Herrschaft Gottes, die einen unerwarteten Anfang hat. Und das ist Jesus und sein Wort. Dort beginnt Gott sein Heil aufzurichten. Dort beginnt das Reich Gottes in der Welt Fuß zu fassen. Und die Jünger sollen deshalb nicht nach einem Reich Ausschau halten, das in der sichtbaren Welt auf einmal plötzlich entsteht. Machtvoll. Nein, die Jünger sollen Jesus erkennen, seiner Botschaft glauben. Dann werden sie auch das Reich sehen. Das ist die gute Saat, die das Potenzial hat, Gottes Reich in der Welt durchzusetzen. Und für die Jünger ist das eine Offenbarung. Jesus offenbart hier Dinge, von denen die Jünger noch nichts wissen konnten. Matthäus sagt uns warum. Ich lese ab Vers 34. Da heißt es: All das redete Jesus in Gleichnissen zur Menschenmenge, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt wurde, der da spricht: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Gott hat im Alten Testament viele Spuren gelegt, viele Hinweise gegeben, die uns zu Jesus und sein Reich führen. Aber einige Dinge hat Gott geheim gehalten. Erst der Messias selbst sollte sie offenbaren, und dazu gehört das Kommen des Himmelreichs auf eine Weise, die überrascht. Das herrliche, machtvolle, siegreiche Königreich Gottes aus dem Alten Testament, es kommt ganz klein und unscheinbar. Es beginnt mit einem winzigen Samen, der gestreut wird. Und das überrascht. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, überrascht es auch wieder nicht. Ist das nicht unser Gott, so wie wir ihn aus dem Alten Testament kennen? Ist das nicht der Gott, der das unbedeutende Volk Israel erwählt und es zu einer großen Nation macht? Ist das nicht der Gott, der von Isais Söhnen den Jüngsten erwählt, den Schafhirten David, und ihn zum König über Israel setzt? David, der ein Bild ist für Christus, den wahren König der Welt. So ist unser Gott, nicht wahr? Dieses Kommen des Himmelreichs, was Jesus hier offenbart, das ist im Alten Testament so nicht klar beschrieben, dass es als eine Saat kommt, aber es fügt sich doch so wunderbar in die Geschichte des Alten Testaments ein. Es passt so wunderbar zu unserem Gott, so wie er an Israel gehandelt hat, so wie er sein Heil, seine Pläne ausführt. Selbst siehst du diese Herrlichkeit Gottes im Kommen seines Reiches. Glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören, sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 16. Wenn du diese geistliche Wahrheit verstanden hast, diese Offenbarung von Gottes Reich, dann darfst du dich auf ewig glücklich und selig nennen. Denn die Offenbarung dieses Geheimnisses, das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das nicht jeder versteht, weil es nicht jedem gegeben ist, es zu verstehen. Gott hat es gefallen, dieses Geheimnis nicht allen zu offenbaren, sondern jenen, die in seinem Namen das Evangelium vom Reich in die Welt tragen werden. Das sind seine Jünger. Das sind am Ende wir. Die Jünger sollen keine Zweifel haben, dass in Jesus Gottes Reich wirklich gekommen ist. Sie sollen keinen Anstoß nehmen an ihn. Sie sollen nicht daran zweifeln, was er sagt und was er tut und was er auch nicht tut, weil die Zeit noch nicht gekommen ist. Diejenigen, die von Anfang an Anstoß an Jesus nehmen, die lässt Gott im Dunkeln. Sie lehnen Jesus ab und sie werden deshalb auch die Geheimnisse des Himmelreichs nicht verstehen. Und die Jünger hingegen, sie müssen verstehen, wie Gott sein Reich auf diese Erde bringt, weil sie es sind, die dieses Reich verkünden. Das ist eine Botschaft, die mit großen Zukunftshoffnungen verbunden sind. Und deswegen die Frage an uns, was können wir erwarten? Worauf können wir eigentlich hoffen, wenn wir daran denken, dein Reich komme? Und ich möchte uns einerseits vielleicht vor so manchen falschen Vorstellungen über Gottes Reich bewahren, die uns eigentlich nur enttäuschen können. Und auf der anderen Seite uns aber auch den Grund geben, dass wir optimistisch sein können, dass wir ermutigt sein können, unseren Dienst am Evangelium zu tun. Wenn ihr letzten Sonntag in der Gemeinde wart, da ging es um das Gleichnis vom Seemann im selben Kapitel Matthäus 13. Dort stand der Same für Gottes Wort. Wir haben gesehen, dass dieser Same nicht immer Frucht bringt. Menschen sind unterschiedlich, was geistliche Offenheit angeht. Das erleben wir ja auch heute. Und das verdeutlichen die unterschiedlichen Böden im Gleichnis von Seemann. Man könnte aus diesem Gleichnis schließen, naja, dass der gute Boden, auf den der Same aufgeht und Frucht bringt, dort liegt. Und die anderen Böden, die schlechten, wo der Same keine Frucht bringt, ja, der liegt eben woanders. Aber unser Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen macht deutlich, dass wir diesen Schluss gerade nicht ziehen können. Das Reich Gottes in dieser Welt ist ein gemischtes Feld. Gute Saat wächst gemeinsam neben schlechter Saat. Beide liegen so eng beieinander, dass ein Ausjäten des Unkrauts nicht möglich ist, ohne gleichzeitig den guten Weizen mit auszureißen. Vers 29. Das Reich Gottes in dieser Welt ist ein gemischtes Feld. Wenn die Jünger als Apostel das Evangelium in der Welt verkünden, dann sollen sie eine realistische Vorstellung davon haben, was es heißt, dass Gottes Reich kommt. Und zu dieser Realität gehört auch der Teufel, der weiterhin aktiv ist. Wie Jesus verteilt er seine Saat in der Welt heimlich unter die Saat von Jesus. Wenn wir von den Evangelien weiterlesen im Neuen Testament, in den Briefen, dann zeigt sich dieser Zusammenhang so. Auf Christus wird der Antichrist folgen. Auf die Apostel die falschen Propheten. Auf das Evangelium die Irrlehre. Auf Jesu Gebote die Gesetzlosigkeit. Mit dem Ergebnis, dass das Reich Gottes nicht nur von Gläubigen bewohnt ist, sondern auch, wie es in unserem Text heißt, von den Kindern des Bösen. Das ist die Realität des Reiches Gottes in dieser Welt. Manche sehen im Reich Gottes den Ort der perfekten Herrschaft Gottes auf Erden. Reich Gottes sei dort, wo Menschen sich dieser Herrschaft beugen und Gottes Willen befolgen. Das ist nicht ganz falsch, weil am Ende wird es genau so sein. Aber es ist falsch für das Reich, welches im Hier und Jetzt existiert. Jesus sagt uns ganz klar, dass sich dort Menschen befinden, die Anstoß erregen und Unrecht tun, wie es in Vers 41 heißt. Und deshalb werden sie am Ende aus seinem Reich herausgesammelt. Sie befinden sich im Reich, weshalb sie herausgesammelt werden müssen. Das Reich Gottes in dieser Welt ist daher nicht die ideale Gesellschaft in der Welt. Es ist also eine Idee, die aus der liberalen Theologie kommt. Das Reich Gottes ist nicht die ideale Gesellschaft in der Welt. Und möchte nicht missverstanden werden. Natürlich wünsche ich mir eine Gesellschaft, die vom Gebot der Liebe geprägt ist und in der die Regierung Gottes Gebote auch achtet. Selbstverständlich wünsche ich mir das und wir können dafür genauso auch gut beten. Aber das Himmelreich, so wie es in dieser Welt besteht, das ist nicht die Hoffnung für diese Welt. Es ist nicht die Hoffnung für diese Welt. Das war nicht die Hoffnung der ersten Christen. Worauf die ersten Christen gehofft haben und was sie auch sehnlichst erwartet haben, was war das? Das war Jesu Wiederkunft. Warum? Weil Erntezeit heißt, dass der Herr sein Volk zu sich holt. Weil Erntezeit heißt, dass die Gläubigen auferstehen zum ewigen Leben in vollkommener Glückseligkeit. Das wird in unserem Gleichnis in Vers 43 am Ende dann so wunderschön beschrieben. Ja, die Gläubigen, sie werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Das ist ewige Leben. Das ist Auferstehung. Erntezeit heißt aber auch, dass die Verfolger der Christen für ihre Taten zur Rechenschaft stehen müssen, gezogen werden. Erntezeit heißt, dass alles Unrecht beseitigt wird sodass Gottes Reich voll Herrlichkeit erfüllt ist. Das ist eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Ist das auch unsere Hoffnung? Ist es das, was wir erwarten? Bis zu Jesu Wiederkunft bleibt Gottes Reich jedoch ein gemischtes Feld. Aber aus dieser Tatsache sollen wir auch nicht die falschen Schlüsse ziehen. Unter den Kirchenvätern herrschte die Ansicht vor, dass das Reich Gottes in der Welt die Kirche sei. So erklärte sich dann der Kirchenvater Augustinus, ein wunderbarer großer Theologe, mit dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen die Existenz von Irrlehrer in der Kirche. Und dann haben später manche Theologen argumentiert, naja, dass man eigentlich eine Exkommunikation, also einen Ausschluss aus der Kirche gegen normale Kirchenmitglieder vielleicht gar nicht anwenden sollte. Das heißt ja im Gleichnis, dass die Knechte das Unkraut nicht ausreißen sollen, sondern stehen lassen, damit beides gemeinsam wachsen kann. Denn Christus sei es, der am Ende die Scheidung der Gläubigen von den Gottlosen vollführen würde. Klingt nachvollziehbar? Stimmt das? Ist das richtig? Ich denke nicht. Warum nicht? Jesus selbst hat sich an anderer Stelle in Matthäus 18 zur Kirchenzucht geäußert. Er hat sie bejaht. Das gilt auch für den Ausschluss aus der Gemeinde. Paulus hat sie gegen ein Mitglied der korinthischen Gemeinde selbst angeordnet. Ich denke nicht, dass es hier um Kirchenzucht und Kirchenausschluss geht in unserem Gleichnis. Ich denke, das wird deutlich, wenn wir verstehen, was der Zweck der Kirchenzucht ist. Es geht darum, einen Menschen zur Umkehr zu bewegen. Im äußersten Falle schließt man ihn von der Gemeinde aus, auch um die eigenen Gemeindemitglieder zu schützen. Aber dieser Mensch, selbst wenn er ausgeschlossen wurde, hat immer die Möglichkeit, umzukehren und wieder in die Gemeinde aufgenommen zu werden. In unserem Gleichnis hingegen geht es um ein endgültiges Gericht über alle Menschen, das unumkehrbar ist. Jesus lehrt seine Jünger, dass aber sein Reich zunächst nicht als Gericht kommt, sondern es kommt als eine Botschaft der Errettung von diesem Gericht. Die Trennung zwischen den Gerechten und den Gottlosen, sie kommt, aber sie kommt erst, nachdem die Saat gestreut und aufgegangen ist. Dann erst wird Jesus sein Reich von aller Ungerechtigkeit reinigen. Okay, aber Vers 29, wie können wir eigentlich diese Anweisung des Hausvaters dann verstehen? Ne? Er weist seine Knechte an, das Unkraut nicht auszujäten, damit der Weizen nicht ausgerissen wird. Irgendwie scheinen die Knechte nicht in der Lage zu sein, den Unkraut vom Weizen sauber zu trennen. Ja? Könnte man als Hinweis verstehen, dass die Jünger das Richten Jesus überlassen sollen. Er ist der gerechte Richter, nur er wird ein wirklich gerechtes Urteil fällen. Allerdings sagt Paulus im Korintherbrief, dass die Heiligen, also wir, mit ihm die Welt richten werden. Ich denke, dieses Gleichnis will nicht mehr sagen als dies. Mit dem Kommen von Jesus als Seemann ist noch nicht die rechte Zeit für das Gericht gekommen. Nach Gottes Plan muss die Saat erst ausgewachsen sein. Die Erntezeit ist die rechte Zeit für das Gericht Gottes. Dann wird das Reich vollendet werden. Das ist die Hauptbotschaft. Das ist das, was wir verstehen sollten. Ja, wir haben gesehen, dass der Teufel in Gottes Reich in dieser Welt wirkt, aber dennoch haben wir allen Grund, optimistisch zu sein. Unser Text enthält ganz viel Ermutigung für uns. Wir haben gehört, das Ackerfeld, das ist zwar gemischt, aber Jesus sagt nicht, wie das Verhältnis zwischen Unkraut und Weizen aussieht. Ja? Also weder sagt Jesus, dass am Ende überall Unkraut wuchert und ganz wenig Weizen. Jesus sagt auch nicht, dass Weizen und Unkraut auf diesem Acker gleichmäßig verteilt sind. Das lesen wir auch nicht. Was er aber sagt, ist dies: Gottes Reich wird ein unglaubliches Wachstum erfahren und übt einen enormen Einfluss aus. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sagte: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samen. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es das Größte unter den Kräutern und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Aus etwas Kleinem entsteht etwas sehr Großes. Ein kleines Senfkorn wird zu einem ganzen Baum, der alle Pflanzen überragt und den Tieren Schutz bietet. So ist Gott. Das ist die Handschrift unseres Gottes. Erinnern wir uns, wie klein die Gemeinde im ersten Jahrhundert gewesen, wie überschaubar die Zahl derer war, die das Evangelium in die Welt getragen haben. Und wie der christliche Glaube sich über Jahrhunderte weltweit verbreitet hat, sodass heute das Christentum auf allen 5 Kontinenten vertreten ist, repräsentativ vertreten ist. Das ist einzigartig. Weder der Islam noch der Buddhismus, auch nicht das Judentum haben das geschafft. Einzig der christliche Glaube. Jesu Worte hier, die haben sich bereits erfüllt und sie sind dabei, sich weiter zu erfüllen. Das sind gute Aussichten für deinen und meinen Dienst am Evangelium. Natürlich, manchmal erleben wir Rückschläge. Die Kirche ist nicht überall gleich stark. In einigen Ländern gibt es viele Christen, in anderen nur sehr wenige. Einige Ortsgemeinden wachsen, andere sind so ein bisschen am Eingehen. In einigen Gegenden der Welt gibt es Erweckung, während woanders irgendwie wenig geschieht. Das Wachstum, was Jesus seinem Reich verheißt, das geschieht nicht überall gleichermaßen. Ist es ernüchternd? Eine kleine Gemeinde ist nicht unbedingt eine schwache Gemeinde. Eine zahlenmäßig große Gemeinde ist nicht unbedingt eine starke Gemeinde. Wir müssen mit den Augen Gottes, mit geistlichen Augen auf die Kirche schauen und wie Gott in dieser Welt handelt. Erinnern wir uns das Prinzip? Gott liebt es, das Kleine, das Schwache, vielleicht das Unbedeutende zu nehmen und daraus etwas sehr Großes entstehen zu lassen. So wie den Wittenberger Mönch Martin Luther vor 500 Jahren. Damals befand sich die Kirche in einer Krise. Sie war glorreich, aber geistlich eher arm und schwach. sodass die Zeit reif war für eine Reformation. Diese Reformation hat nicht nur die Kirche, sondern die Welt insgesamt nachhaltig sehr stark verändert. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ein klein wenig Sauerteig im Mehl verändert den gesamten Teig. Mehl und Teig vermischen sich, sodass der ganze Teig aufquillt. Der Sauerteig steht in der Bibel immer für Einfluss. Er steht immer für Einfluss. Hier geht es um den enormen Einfluss, den Gottes Reich auf diese Welt ausübt. Das Himmelreich in Jesus, es ist als eine Macht gekommen. Woher kommt diese Macht? Wo liegt diese Macht begründet? In Jesus selbst, der Gottes Reich nicht nur aufgerichtet hat, nein, er regiert als König über dieses Reich. Jesus selbst sagt, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Das sind vielleicht bekannte Worte, Worte, auf denen was folgt? Der Befehl zur Mission. Im Missionsbefehl sagt Jesus, wie die Jünger den Sauerteig zur Wirkung bringt. Das hört sich wie folgt an. Darum, sagt Jesus, geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist die Art und Weise, die Welt zu durchsäuern, die Welt zu verändern. Was kann ich für Gottes Reich tun? Was können wir für Gottes Reich tun? Wie können wir uns einsetzen? Setz dich ein für die Verbreitung des Evangeliums. Ein Gedanke zum Abschluss. Was am Ende bestehen bleibt, ist doch das, was wirklich zählt, oder? Was am Ende bestehen bleibt, ist eigentlich das, was wirklich zählt. Was in Gottes ewigen Reich Bestand haben wird, ist die Frucht, die aus seinem Wort erwachsen ist. Das ist es, was bestehen bleibt am Ende. Die Frucht, die aus seinem verkündigten Wort erwachsen ist. Diese Frucht sind die Kinder des Himmelreichs, das sind die Gläubigen. Ihnen schreibt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und erinnert sie, das ist aber das Wort, das unter euch verkündet wurde. Worin besteht also unsere Hoffnung? Dein Reich komme. Was hoffen wir? Was erwarten wir? Wir hoffen und erwarten, dass 2 Dinge geschehen. Dass Gottes Reich durch die Verkündigung des Evangeliums weiterhin wächst und Früchte trägt. Und dass dadurch der Tag der Ernte näher rückt und Jesus wiederkommt, um sein Reich und uns in Herrlichkeit zu vollenden. Lasst uns für das Kommen dieses Reiches beten. Vater, wir preisen deinen heiligen Namen. Wir beten, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschehe auf dieser Erde. Herr, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus vom Himmel aus über diese Welt regiert. Herr, diese Welt ist der Acker, auf dem dein Wort gesät wird. Und so bitten wir dich, dass dieses Wort vermehrt gesät wird und vermehrt aufgeht, sodass dein Reich wächst und Frucht entsteht, das auch in unserem eigenen Leben. Herr, ermutige und stärke uns, dass wir dein Wort verbreiten. Hilf uns, dass wir es dazu auch richtig verstehen, dass wir es auch bewahren, sodass wir es auch weitergeben können. Herr Vater, wir danken dir für die Frucht, die du in unserem Leben hast entstehen. Und wir bitten dich aber auch, dass du uns hilfst in allen Nöten, in aller Bedrängnis, indem wir auf deinen Sohn schauen und uns darauf freuen, dass er wiederkommt, um sein Reich zu verenden und uns in die Herrlichkeit zu führen. Ja, in Jesu Namen bete ich das. Amen.